Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Hälfte von allen Rennen bisher der Marc Odermatt gewonnen, die in diesem Winter gefahren worden sind. Und doch muss man die Frage stellen, hat die Ski-Nation Schweiz in Krise? Die anderen Männer fahren nämlich nur hinterher. Und bei den Frauen sieht es so viel besser auch nicht aus, weil Lara Gubbarami und Corinne Sutter beide verletzt sind. Und jetzt kommen ausgerechnet das Speedrennen in St. Moritz. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CA Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich hier wieder zwei Ski-Experten bei uns aus unserer Sportredaktion. Hoi, Martin Probst und François Schmid-Pechtel. Hoi zusammen.
Salut zusammen.
Hallo.
Ja, wir können über Ski reden und es gibt ja schon ein paar Sachen, die wir durchaus schon bereden dürfen. Also der Marco Odermatt hat jetzt 4 von 8 bisherigen Rennen gewonnen in diesem Weltcup, inklusive des Slaloms, wo er ja gar nicht dabei ist.
Ja, wieder beeindruckend. Bei ihm gibt es ein bisschen fast Hopp oder Top. Einmal ist er noch ausgeschieden mit Bestzeit und dann hat er einen Super-G nicht gewonnen, wo er einfach einen riesen Fehler macht und Wind macht, viel Wind hat. Aber ja, wenn er am Start ist, ist er der Beste auch in dieser Saison wieder.
Und jetzt hat er sogar das Beaver Creek gewonnen, oder? Auf dem Schnee, der ihm doch eigentlich gar nicht liegt.
Ja, ich weiss nicht, ob der Schnee ihm gar nicht liegt. Also ich habe den anderen Fahrer gesehen, der eben nicht so fein fahren können wie er, der dann wirklich brutale Rückstände sich eingehandelt haben. Was ich halt extrem finde, ist, fängt jetzt ein bisschen an, darüber rätseln, wann hört er mit Riesenslalom auf und so, wann setzt er nur noch voll auf Speed. 2 von seinen 4 Siegen hat er im Riesenslalom eingefahren. Auch dort, er ist einfach immer noch der Beste. Wenn nichts Wahnsinniges passiert, sprich, er verletzt sich nicht, wird er den Gesamtweltcup auch diese Saison wieder gewinnen.
Ja, das ist natürlich eine mutige Prognose. Auf das hätte ich jetzt nicht getippt, natürlich.
Okay. Wieso hättest du auf den Paco Rassa getippt?
Unbedingt, ja. Okay, oder auf den Loic Meijer hätte ich einfach vielleicht noch ganz klein wenig getippt. Aber auf den können wir vielleicht später noch sprechen. Vielleicht jetzt zuerst eben noch beim Odermatt zu bleiben. Was hat das für eine Bedeutung, dass ihr jetzt eben auch einen Beaver Creek gewinnen können und die Lücke dort können schliessen können?
Ja, ich glaube, es hat vor allem die Abfahrt hat ihn zuerst mal sehr gefreut. Er hat nachher auch etwas Spannendes gesagt. Er hat gesagt, Abfahrten sind für ihn mittlerweile fast die wichtigsten Siege, weil er noch nicht so viel hat. Und er hat ja wirklich schon so viel gewonnen, aber es war erst die 5. Abfahrt gewesen. Natürlich, er ist noch Weltmeister. Aber ja, immer in Relation. Andere wären natürlich froh, aber bei ihm sind das noch nicht so viel. Darum hat er sich gefreut. Es ist eine ziemlich langweilige Abfahrt gewesen, muss man sagen. Aber egal, er hat sich dort wirklich darüber gefreut. Er hat jetzt den Beaver Creek-Sieg. Nachher im Riesenslalom auch noch geklappt hat, nachdem er dort bisher noch nie wirklich brilliert hat. Er hat, glaube ich, ein Foto geteilt, wo er in der Limousine einen Schluck Champagner nimmt. Also in den sozialen Medien, ich gehe davon aus, das ist schon auch etwas, wo er jetzt freut, dass das mal geklappt hat. Wegen dem Schnee, wir haben ja viel diskutiert, ist das der typische Schnee dort drin? Es war sehr viel zu warm gewesen, dann hat es mega geschneit in der ganzen Woche. Er selber hat etwas Spannendes gesagt wegen dem Ausgehen. Er hat gesagt, wenn es richtig eisig ist, richtig schwierig, dann fährt er fast immer auf dem Musterski und da kann ihm fast nichts passieren. Und auf dem inner sehr griffigen, kompakten Schnee, was normalerweise Nordamerika hat, passiert ihm oft ein Innenskifehler und dann rutscht er weg. Also kann man sagen, ist fast zu einfach gewesen zum Fahren, aber jetzt hat es ja gleich geklappt.
Für seine Verhältnisse fast zu einfach gewesen. Was sicher ein bisschen speziell war, ist eben die Abfahrt, die mega, mega spannend war. Und der Super-G, der dann extrem damit gestört war, dass er immer wieder unterbrochen worden ist, sehr schlechte Verhältnisse waren. Und man hat irgendwie das Gefühl, man versucht es irgendwie durchzudrücken und hat es ja dann später sogar auch noch abgebrochen. Wie schätzt du das ein, François, dass wir irgendwie die Konstellation können, das Wochenende?
Ja, ich bin nicht glücklich über so Geschichten. Also, ich finde verkürzte Abfahrten, finde ich gar nicht lässig. Erst recht so eine wie jetzt in dem Beaver Creek, auch wenn mich der Sieg von Marco Odermatt extrem gefreut hat. Aber es ist alles andere als ein Spektakel gewesen. Und sonst eigentlich finde ich das sehr, sehr lässige Abfahrten dort auf dieser Birds of Prey. So ist wirklich eine verhinderte Geschichte gewesen irgendwo durch. Dann nachher der Super-G bei sehr schlechten Verhältnissen. Ich habe irgendwo durch ein Verständnis, dass man die Rennen versucht durchzuboxen, weil es auch schwierig ist, um wieder Ersatzdaten zu finden, weil der Kalender sehr dicht ist und so weiter. Und trotzdem finde ich, sollte man ab und zu auch einfach mal den Mut haben und sagen, wir boxen es jetzt nicht durch. Also, ich meine, bei dem Super-G sind dann, ist dann noch Mengs da oben gestanden, wo nicht können starten konnten. Für ein paar wenige Rennen fliegst du auf Nordamerika, kannst bei einem nicht einmal starten, wo dann gleich gewertet wird. Es ist überhaupt keine befriedigende Situation.
Ja, ich sehe auch die Abhängigkeiten, die die Veranstalter und FIS auch haben. Ich meine, da geht es um Verträge, wo teilweise entscheidend ist, wird das Rennen gefahren oder nicht. Ich weiss jetzt auch nicht, hat jeden Ort dann irgendeine Ausfallversicherung, die das alles deckt. Also es ist immer die höchste Priorität, das Rennen zu haben, weil das einfach so viel hinten dran hängt. Jetzt kann man sagen, das ist nicht wirklich im Sinn von Athlet. Das mag durchaus sein, aber irgendwo profitieren sie ja dann auch vom Ganzen. Es kommt Geld rein, durch das man Rennen hat, durch das das geschaut wird, mit Fernsehrecht und so weiter. Dass es zwischendurch Glück und Pech gibt, das betonen sie ja alle. Und ja, wir müssen das jetzt mal ausrechnen, ob es sich dann wirklich ausgleicht, wie es auch immer so schön heisst. Aber ich glaube, einer wie Marc Odermatt hat das dann auch nicht nötig. Wenn er dann jetzt halt mal mega Wind hat, er kann da problemlos damit leben. Aber natürlich, für andere ist das bitter. Franz hat es gesagt, der Loic Meyer war 31 der Letzte, was noch versuchen durfte. Ist dann ausgeschieden, hat man abgebrochen. Dann sind viele dort oben gestanden, haben sich irgendwie fast 3 Stunden aufgewärmt und wieder nicht aufgewärmt. Und wieder
also etwa 70
und
Fahrer, oder? Wären es, glaube ich, insgesamt an dem Start.
Und dann,
also sind viele, die sie nicht dürfen. Nicht nur ein paar wenige, oder?
Ja, man nimmt eine Chance und auch die Möglichkeit, besser zu werden. Ich mag mich daran erinnern, wo der BAV das erste Mal das Kitzbühel gewonnen hat, war auch so ein Rennen gewesen, wo das Wetter extrem schwierig war. Man hat auch lange unterbrochen und dann auch diskutiert, bricht man ab oder bricht man nicht ab. Und ich glaube sogar der Peter Schöcksnagel damals noch ein Machtwort gesprochen und gesagt, wir würgen das jetzt auch irgendwie durch. Und aber das Spannende ist, nachher zu Abend passiert an der Trainersitzung, der Mannschaftsführersitzung heisst das, dass sind alle Trainer zusammenkommen, das sind gewisse, ich glaube vor allem die Amerikaner, sind richtig hässig gewesen, dass man nachher halt dann nach diesen 30, was gebraucht hat, um das Werten abbricht und nachher nicht sagt, ja, aber es ist jetzt noch genau gleich Wetter, gleich schlecht wie vorher, wieso kommen dann unsere Athleten mit dem 33, mit dem 37 nicht auch die Chance noch über zum Fahren, das ist unfair. Also die haben sich eigentlich mehr daran gestört, dass man dann eben einfach, jetzt hat man erfüllt, das soll, jetzt werden alle Verträge gültig, jetzt können wir es werten und so. Man bricht ab und nachher die anderen noch fahren. Und dann kommen die anderen wieder und sagen, ja, aber das sind ja auch nicht die Besten, die dann kommen, dann wird es noch gefährlicher. Schwierig, ja.
Ja, aber ich finde mich auch jetzt auch nicht Rennen in Beaver Creek und Kitzbühel vergleichen. Also, Die Leute, die zu Beaver Creek an der Piste sind, die mögen alle aufs WC-Häusli in Kitzbühel. Also die haben alle dort einen Platz. Das sind nicht wahnsinnig viele. Da machst du nicht viele Leute am Pistenrand verrückt, wenn du mal ein Rennen abbrichst. Es hat auch wirklich, ich würde schon sagen, es hat eine ganz andere Bedeutung. Und das Kitzbühel. Zuschauer, Interesse auch in Europa an diesen Rennen, am Fernsehen und so weiter. Also, da würde ich jetzt, ja, ich finde, Kitzbühel habe ich irgendwie ein bisschen mehr Verständnis, wenn man das versucht durchzuboxen, als in einem Beaver Creek.
Ja, ausgeschieden ist in diesem Rennen oder sogar eben gestürzt, ist der Franjo von Almen. Vielleicht zuerst einmal weiss man genau, wie es ihm geht. Und ja, und wie würdest du das einschätzen? Eben der Sturz auch irgendwie doch unter schwierigen Bedingungen?
Ja, er hat relativ gleich selber eine Warnung gegeben. Er hat gesagt, er hatte eigentlich recht Glück gehabt. Er hat, glaube ich, Prellungen am Skibein. Das ist im Skifahren ziemlich mühsam. Die Skischuhe eng anziehen, gerade fast schraubstockmässig die besten. Das ist sicher schmerzhaft, aber alle Gelenke, alle Bänder, alle Knochen in Ordnung. Also von dem her, Glück im Unglück. Er hat dort wirklich schlechte Bedingungen gehabt, das muss man auch sagen. Andererseits hat es mich auch nicht erstaunt, dass er einer ist von denen, wo es dann gefährlich wird. Weil er ist einer, der das Risiko enorm sucht. Jetzt hat er einen Saisonstart gehabt, der wahrscheinlich unter seiner Erwartung ist, obwohl er uns im Interview gesagt hat, François, man müsse lernen, einen achten Platz auch noch als gut angesehen. Aber ich glaube, er ist in dem ersten Super-G, ich weiß jetzt nicht mehr, was er war, ist er, ja, in jedem Fall nicht weit vorne, er war ein bisschen besser gewesen in dieser Abfahrt, es war Steiger, ist er 9. geworden. Ja, jetzt mache ich vielleicht erst durch noch mit den Zahlen. Ist
im Super-G,
genau. Danke vielmals, Franz. Ja, aber ich glaube auch, er hat dann gemerkt, irgendwie, das ist nicht das, was ich mir erhofft und erträumt habe. Und dann geht er halt vielleicht auch in Sommerrennen ein absolutes Risiko. Ja, es kann auch einfach Pech sein. Er schlägt einen G zusammen, dann geht er raus. Es ist jetzt müßig genau zu sagen, warum. Aber hauptsächlich ist nichts Schlimmes passiert, was auch im Schweizer Team noch wichtig ist momentan.
Ja, eben, also sind wir sicher froh, es steht da nicht eine größere Verletzung jetzt rum. Über einen, den ich auch noch gerne reden würde, ist der Loïc Meillard. Er ist nicht besonders gut in die Saison gestartet, kann man sagen. Ist jetzt immerhin im Riesenslalom 9. geworden. Das ist tatsächlich sein bestes Ergebnis in dieser Saison. Und ich glaube, viele haben Anfang der Saison gesagt, eben, nach der Frage Gesamtweg, wer kann Marco oder mal gefährlich werden, ist oft der Name Loïc Meillard gefallen. Nein, sieht nicht wirklich so aus. Was hast du Gefühl, Frosse, wo liegt das Problem gerade beim Loïc Meillard?
Das ist immer wieder der Start in Cäsar, der harzig ist. Dieses Jahr hat man das Gefühl gehabt, ja, die gesundheitlichen Probleme sind vielleicht nicht mehr so stark wie letzte Cäsar beim Start. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, mittlerweile ist einfach jetzt auch sehr viel Druck auf dem Kessel bei ihm. Also, eben, du sagst, 9. Platz bei 7 Starts. 9. Platz bei 7 Starts als bestes Resultat. Loïc Meillard. Das kann es nicht sein. Also, Stand heute hat er die Olympia-Qualifikation noch nicht. ich glaube auch nicht, dass das noch gross zu diskutieren wird, ob er auch Olympia wird teilnehmen oder nicht. Aber gleich, das ist weit hinter den Erwartungen. Er wirkt angefressen. Sehr angefressen, sehr unzufrieden mit sich selber. Und eben jetzt ist es extrem wichtig, dass er aus dieser Negativspirale rauskommt. Im Moment tut er mich ein bisschen gefangen in dem Mine.
Ja, irgendwie wünscht man sich fast, er würde mal ein bisschen explodieren. Man merkt ja richtig, wie hässig das er ist und wie fest das ihm reinbrodelt. Und eigentlich, ich denke immer, dann sag doch mal laut raus, verdeckel nochmal, ist doch alles ein Scheissdreck.
ja, nein, irgendwie.
Das ist ja das, was man ihm auch immer so gesagt hat. Er ist vielleicht fast zu lieb für den Skisport. Man hat das Gefühl, man muss auch in dem Moment, wo er irgendwie. Er ist zwar hässig, aber will dann gleich noch einigermaßen. Aber jeder spürt es. Und ja, die Ratlosigkeit, die er hat, ich meine, das macht ihm sicher Angst. Weil er hat ja offenbar das Gefühl, ich mache gar nicht so viel falsch, aber bin trotzdem so langsam.
Aber das stimmt auch. Er macht gar nicht so viel falsch eigentlich. Aber er fährt. Ein bisschen halt, wie sein Wesen ist.
Ja.
Zu brav.
Aber das hat er ja letztes Jahr zum Beispiel gar nicht so gemacht,
ja, oder? Ja, erst gegen den Schluss von der Saison. Also, ja. Vielleicht ist auch dort der Druck weg. Oder du hast es gesagt, Raffi, am Anfang. Man hat immer wieder so ein bisschen die Erwartung, er ist der Herausforderer. Und dann kommt die Saison. Und dann zumal ist der Abstand 500, 600 Punkte zum Odermatt. Und dann kann jeder ein Häkchen dahinter machen. Ja, Odermatt gewinnt den Gesamtweltcup, auch den Meier. Und dann kommt er irgendwie aus sich raus. Also ich habe das Gefühl, der hat auch aufgrund von der Erwartungen von außen, aber auch von sich selber, an sich selber, da hat er einfach wahnsinnig viel Druck und dem scheint er nicht immer gewachsen zu sein. Was irgendwo durch, das ist ein menschlicher Zug, also...
Ja, und so wie man hört, er hat die Rückenprobleme, die ihn schon seit Jahren quälen und auch immer wieder ziemlich beeinflussen. Und offenbar hat man gehört, im Vorfeld von der Saison, er hätte auch weniger trainiert als auch schon, genau aus dem Grund in der Hoffnung, er ist routiniert, er braucht ja nicht mehr so viel Trainings. Dann haben andere auch immer gesagt, haben Beat Voits mit seinem Knie hat irgendwann gesagt, wir langen dann halt ein paar wenige Trainingstage und gehen dann gleich zu Wengen und am Schluss dann zu Kitzbühel. Ja, aber bei ihm ist es offenbar vielleicht gleich nicht aufgegangen. Und das hat mich vielleicht darum auch dann selber ein bisschen überrascht. Also, ich mag mich erinnern, Mediengespräch im Vorfeld hat es geheissen, er sei für einmal nicht mit Abstand der Schnellste in der Training gewesen. Und eigentlich hat man dort ja schon denken, oha, jetzt, wenn er dann im Training nicht mehr der Schnellste ist, weil er eben ja vielleicht nicht so der letzte Rennhund ist. Ja, und das hat sich jetzt offenbar ein bisschen bewahrheitet. Und jetzt ist er wahrscheinlich selber unschlüssig. Muss ich voll geknüppeln ins Training und den Rücken halt wieder riskieren, dass der wehtut. Gehe ich meinen Weg weiter und so. Aber da können wir von da aus keinen Tipp geben. Das muss er selber herausfinden. Aber klar ist, er fährt weit unter seinen eigenen Erwartungen. Und das ist nicht zufriedenstellend. Und er wird da irgendwie müssen daraus rauskommen.
Eben das, was ich recht spannend fand, ist auch in den Interviews, er wirkt eben wirklich ratlos. Es ist nicht so, dass er irgendwie weiss, hey, look, ich muss an dem arbeiten oder an diesem und dann wird es besser, sondern ja, er ist wirklich ratlos im Moment.
Ja, eben, ich verrate sehr im mentalen Bereich und weniger im physischen Bereich das Problem. Und das ist wirklich für den Betroffenen, wie auch für alle anderen um ihn herum, viel schwieriger zu handhaben. Ja, Franjo von Almen weiss jetzt, was er hat. Oder? Er hat eine Prellung am Skibein. Entweder kommt er in Skischuhe rein oder nicht. Entweder nützt er die Schmerzmittel oder nicht. Oder nützt er genug. Ja, aber Kopf, oder? Wie löse ich das? Wie kommst du da draus raus? Und es ist ja nicht erst seit heute und gestern, oder? Es ist schon länger.
Ja, ich glaube, der mentale Aspekt, das ist ja schon wirklich hochspannend. Da kann man jetzt sogar den Marc Odermatt wieder bringen. Er hat nämlich etwas sehr Spannendes gesagt, jetzt zu Beaver Creek. Und zwar hat er nach seinem Abfahrtssieg und dann ich glaube sogar noch ein Wochenende vorher gewesen, als er ausscheidet, im Riesenslalom, hat er gesagt, er hat offenbar Mühe, die Spannung zwei Tage nacheinander, nach einem Sieg, wieder gleich herzubekommen. Der Spannungsabfall, das alles. Wir können auch wieder auf Kitzbühel zurückgehen. Letztes Jahr hat er den Super-G überragend gewonnen. Ist für ihn ein wichtiger Sieg, sein erster Kitzbühel-Sieg. Und dann in der Abfahrt, ja, chancenlos. Er hat das auch wieder nicht geschafft. Das zeigt, selbst bei so einem wie er, wie entscheidend das der Kopf ist. Weil die Form ist ja vom Tag vorher genau die gleiche. Wenn er sich fühlt, ist er genau der gleiche. Ja, natürlich, ich habe etwas Schlechtes gegessen, aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass alles gleich ist, außer das im Kopf. Und ja, wenn dort natürlich mal etwas ein bisschen tiefer festsetzt und ein bisschen länger bleibt, Marco löst sich ja dann meistens am Tag drauf wieder, weil er dann wieder
gönnt. Ja, vor allem ist ein anderes Problem, oder? Spannungsabfall, oder? Also die Spannung wieder, hast du ein Hochgefühl nach einem Sieg, da habe ich jetzt absolutes Verständnis, oder? Dass vielleicht am Tag drauf, ja, vielleicht bringst du nicht mehr genau die gleiche Spannung an, du das auch nicht die gleiche Leistung. Auf die andere Seite bist du ein bisschen im Flow, oder? Vielleicht läuft da einiges dann auch ein bisschen ringer. Aber das beobachtet man ja immer wieder, oder? Dass am Tag nach einem Triumph, wenn gerade wieder ein Rennen ansteht, die ganze Welt erwartet, ja, jetzt wird er wieder Erste, jetzt wird er wieder Erste. Das weiss er natürlich auch. Und er will es ja auch. Aber es ist dann vielleicht halt ein bisschen zu viel rundherum passiert am Abend oder in der Nacht vorher.
Jetzt geht's, weil wir müssen das ja wahrscheinlich einfach einsperren im Hotelzimmer am Freitag, wenn der Super-G ist. Oder hoffen, dass das Programm umgestellt wird oder so. Ich weiss es auch nicht.
Vielleicht auch mal nicht mit Champagner in der Limousine feiern.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert, oder? Dass es
natürlich.
Ja, also wir wünschen zumindest am Loic Meyer, dass er vielleicht den Spannungsabbau wieder mal hat, wenn er vielleicht einen Erfolg ja hat. Vielleicht ist es ja ein bisschen so wie bei einem Stürmer, wo man sagt im Fußball, wenn er lange nicht trifft, dann muss er einfach wieder mal treffen. Vielleicht muss er einfach wieder mal ein gutes Resultat haben, dann kommt es dann wieder, oder? Aber das gute Resultat muss man zuerst schon mal schaffen, oder?
Ein Abstauber-Goal, oder? Im Fußball, oder? Das hilft ja dann am Stürmer, oder? Das ist wirklich ein dreckiges Goal. Das Problem ist einfach, im Ski ist das schwierig möglich, oder? Also, das wäre quasi das Abstauber-Goal im Ski, ist, nach dem zweiten Lauf nach dem ersten Lauf bist du Zehnte und wenn du runterkommst, Erste und alle neun vorher. Wo nachher noch startet, kann jeder raus, oder? Das wäre so ein Abstauber-Goal. Aber das ist unwahrscheinlich.
Das ist schwierig. Etwas, was ich auch noch ganz kurz, bevor wir zu den Frauen wechseln, noch bei den Männern diskutieren, ist die unglaubliche Form von diesen Österreicher. Also wenn man da auf den Gesamtweltcup schaut, sehen wir, erste Stadermatt, haben wir gesagt. Nachher die anderen Schweizer leider wirklich momentan nicht der Rede wert. Und die Österreicher sind zweit, viert, sechst und siebt.
Ja, und bei den Schweizer 4 Podestplätze, 4 Siege, alle vom Odermatt. Wir haben keinen anderen Fahrer, der bis jetzt in dieser Saison aufs Podest gefahren ist. Die Österreicher im Vergleich zu den Schweizer 6 Podestplätze. 2 mehr als die Schweizer, weniger Sieg, aber 2 mehr Podestplätze und 4 verschiedene Fahrer. Also, letzte Saison haben wir gelacht über die Österreicher, zu früh gelacht. Nein, ist schon richtig gewesen, letzte Saison. Man muss den Moment geniessen, oder? Aber, ja, die sind einfach nicht so schlecht, wie sie letzte Saison gewesen sind. Und, ja, sicher auch ein bisschen bedingt, die Rückkehr von Marco Schwarz, denke ich, hat sicher ein bisschen etwas ausgelöst. Der Kriechmeier, der irgendwie seinen zweiten Frühling erlebt, wo wieder richtig, richtig Lust hat, richtig Gas gibt. Ein Raphael Hase und ein Brennsteiner, die aus dem Schatten rauskommen, wie es bei uns letzte Saison ein Monet zum Beispiel war, oder, wo aus dem Schatten gekommen ist. Auch ein Von Almen aus dem Schatten gekommen. Ja, und bei uns fehlen jetzt die Fahrer, die aus dem Schatten kommen. Im Moment.
Ja, absolut. Wir können fast sagen, Urs Lehmann, bitte melde dich, komm, ist er weg. ist der Ösi wieder da? Aber nein, Spass beiseite. dass die Bewegung ja ein Stück weit geht, dass die Österreicher nicht auf ewig einfach wirklich so krass schlechter sind, als jetzt vielleicht das Bild war. Das ist irgendwie völlig, völlig klar. Also das hat müssen, irgendwann werden die wieder gute Resultate haben. Das ist so eine grosse Skination mit so viel Talent, die kommen und so weiter. Von dem her, das überrascht mich nicht, dass jetzt die wieder ein bisschen näher sind. Aber das andere macht schon auch innerliche Sorgen. Also wir haben jetzt über den Meier geredet als Sinnbild für denen, was nicht so läuft. Aber eben mit Ausnahme von Marco Odermatt ist das bisher wirklich noch nicht so super gewesen. Und man muss sagen, unter der Erwartungen, Riesenslalom letztes Jahr, 17 von 24 Podestplatz im Weltcup, haben einfach alles eigentlich gewonnen und nichts übrig gelassen. Und jetzt Thomas Tummler und alle, aber auch im Speed, Alex Simone, eben von allem, wo noch nicht so... ja, jetzt kann man sagen, wir sind dort in einem Flow gewesen, wo man noch mal gesehen hat, selbst im Einzelsport sind dann plötzlich alle mitgerissen. Man sieht es ein bisschen jetzt bei den Frauen, bei den Amerikanerinnen, dort ist ja offenbar im Moment auch gerade etwas so umgehen, wo plötzlich alle über sich rauswachsen, aber das allein erklärt sie ja noch nicht. Und jetzt ist schon die Frage, hat man irgendetwas falsch gemacht im Sommertraining? Und die Fragen, wenn es so weitergeht, die werden dann irgendwann auch lauter werden.
Ja, wir sind bei den Männern, sorry, mit Ausnahme von Marco Odermatt, ein bisschen in einer Krise. Also eben, Tommy Tummler, hat nur Disziplin Riesenslalom. Es sind schon 3 gewesen, diesen Winter, Bestplatzierungen 9. Murisier wächst nicht über sich raus. Rogentin wächst nicht über sich raus. Monet, auch Bestplatzierungen 9. wächst nicht über sich raus. Von Almen ist okay. Und hindurch. Ja, gibt es nicht viel Druck von hinten. Lenz Hechler ist für mich ein Lichtblick, ein kleiner Lichtblick gewesen.
Du hast zuerst mal Weltcup-Punkte geholt, oder?
Ja, jetzt am Sonntag. Aber auch eben, so wir reden hier zum Teil auch von Routiniers. Daniel Juhl im Slalom oder so. Es ist sehr, sehr knorzig, sehr knorzig.
Ja, und es passiert, was auch logischerweise passiert. Wir sind einfach natürlich wahnsinnig erfolgsverwöhnt. Zählen nur noch ein paar Podestplätze und das bei vielen. Und das sind jetzt halt gilt nicht nur noch für den Marco Odermatt, sondern haben sich andere auch in diese Rolle gefahren. Und das finde ich auch richtig, dass man sie dann auch dran messen tut. Und ja, Lenz Hechler, eben erst einmal Punkte. Ich meine, schon wieder bezeichnet, dass so einer gerade schon so hoch gehandelt wird. Das wird der nächste Marco Odermatt. Das ist schon wieder ein bisschen Sehnsucht da. Irgendjemand muss dann wieder kommen als Seriensieger. Hat sich jetzt lang schwer in dem Weltcup. Ist jetzt doch schon einige Rennen gefahren, bis er jetzt erst einmal punktet hat. Das zeigt so ein bisschen, es ist nichts garantiert für weiter. Und darum, ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach denken dürfen, wir sind Skination Nummer 1 und sind das jetzt 30 Jahre, wie es die Österreicher mal gewesen sind. Das ist durchaus, es sind da einige Wolken schon am Horizont.
Und eben, wir dürfen nicht, also natürlich in dieser ganzen Herrlichkeit von den letzten paar Winter, oder? Darf man schon nicht vergessen, dass der Skisport in Österreich vielleicht sogar noch ein bisschen die grössere Bedeutung hat als in der Schweiz. Also das wird nicht einfach von heute und morgen, von heute auf morgen wird das nicht einfach eine Wurst- und Brot-Skination, sondern die haben jetzt ein Bass gehabt, aber ja, sie sind wieder da bei den Männern und auch bei den Frauen, muss man sagen.
Ja, sie sind momentan 400 Punkte oder sogar mehr als 400 Punkte vor den Schweizer oder in der Nationenwertung. Hoffen wir natürlich jetzt, dass sich das vielleicht noch ändert. Und dann können wir vielleicht noch gerade den Gump machen zu den Frauen. Und zwar, die Frauen kommen jetzt in die Schweiz, auf St. Moritz. Zwei Abfahrten und ein Super-G stand auf dem Programm. Aber irgendwie ein bisschen ohne Aushängeschilder, oder?
Ja, definitiv. Also mit der Lara Gupperami, die ja die ganze Saison wird verpassen, vielleicht sogar ihre Karriere wird beenden mit dem Knieschaden, den sie hatte. Und jetzt auch Corinne Sutter, die sich auch verletzt hat, auch beim Sturz, auch am Bein, aber ein bisschen mehr Glück gehabt. Also man rechnet vor rund einem Monat, wo sie nicht wird Skifahren können. Trotzdem, das ist natürlich viel. Und jetzt ist das St. Moritz. Der Skisport kommt zurück nach Europa, kommt zurück in die Schweiz. Und unsere beiden Besten, nominell Besten im Speed fehlen. Und das ist natürlich, das ist schon ein rechter Dämpfer, weil man jetzt auch nicht gerade das Gefühl hat, ah ja, dann ist ja die da, dann kommt das schon gut. Swishy sagt jetzt, ja, wir haben da schon gute Athletinnen am Start, aber die, ja, wird es echt.
Ja, also mein Flori kommt zurück.
Ja, das ist
ja,
schön.
Aber das ist natürlich, da weisst du überhaupt nichts, da kannst du erwarten, oder? Also, nach ihrer langen Verletzungspause.
Genau, und Michelle Gysin, die jetzt nur noch Speed fährt, hat auch sehr schwere Saisons hinter sich. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass die auf das St. Moritz kommt und dann plötzlich in die Bresche springt. Und ja, es zeigt auch das, es zeigt zweierlei. Natürlich, so die richtigen Topfahrer, wenn die ausfallen, tun es weh. Das geht selbst in der Österreich in ihrer Glanzzeit, ist das, es wäre so gegangen, wenn Marcel Hirscher weg ist, tut es weh. Jetzt mit der Lara ist auf der Frauenseite etwas in diesem Bereich passiert. Und trotzdem muss man sich dort schon auch die Frage stellen, was kommt nachher? Weil, dass Lara jetzt Verletzung hin oder her, das wäre die letzte Saison gewesen. Also, sie wäre ja sowieso, nachher nicht mehr rum gewesen. Und da fehlt mir schon so ein bisschen im Moment die Perspektivenfahrerin, wo man so das Gefühl hat, das, was wir jetzt vielleicht über den Lenz Hechler vorher gesagt haben, auch wenn ich finde, wir dort nachher ein bisschen überhöhen, da fehlt mir auf der Frauenseite jetzt, wo man so ein bisschen sagt, das wird dann schon gut kommen oder die. Also korrigiere mich, mir fällt jetzt auf Anhieb gar niemand ein, wo man würde so sagen, das muss jetzt, das ist das nächste Jahrzehnte-Talent.
Nein, irgendwie, ich habe das Gefühl, ab und zu geht es ein bisschen lang, bis sie dann wirklich Fuß fassen. Also weißt du, Stefanie Grob hat mir gesagt, wenn die drei Junioren-WM-Titel geholt, oder? An zwei verschiedene Junioren-WMs. Zuerst mal 23, dann 25. Und ja, jetzt hat sie schon ein paar Versuche im Weltcup. Und man hat gedacht, ja, wow, die kommt, die ist super, oder? Und ja, sie hat noch nicht wirklich Fuß fassen im Weltcup. Sie ist noch nicht wirklich, sie ist noch bei weitem nicht alt. Also sie hat noch Zeit, sie ist 21. Aber ja, es ist so ein bisschen eine Mischung. Entweder dann mal ein bisschen zu früh hypen und sie sich selber auch zu früh hypen. Oder es stockt ein bisschen in der Entwicklung. Und wenn man zu dem Schluss kommen, dann müsste ich Swischi über die Bücher. Also, man sieht ja zum Teil schon bei anderen Nationen, bei kleineren Nationen notabene, wie sehr junge schon sehr gut können performen im Weltcup. Endlutic, Kulturi. Vielleicht ist genau dann zum Frühen im Weltcup performen, ist vielleicht ein kleines Team von Vorteil. Hankerum hat Fanjo von Almen auch nur extrem wenig Zeit gebraucht. Aber der ist auch ein Ausnahmekönner. Extrem wenig Zeit gebraucht, um aufs Podest zu kommen im Weltcup. Ich glaube, 10 Rennen sind es gewesen.
Aber ich finde das noch ein spannender Gedanke, den du aufbringst, oder? Also Ljutic und Kulturi haben logischerweise ein kleines Team. Lara Kulturi, die für Albanien fährt, hat eigentlich ein Privatteam, oder? Wo sie mit dem unterwegs ist. Und Lara Gutberam war ja damals auch mit einem Privatteam unterwegs am Anfang. Braucht es das vielleicht auch, dass man da vielleicht einfach klein kommt? Wobei eben, bei den Schweizer Männern ist ja das genau nicht so und darum hinkt der Vergleich vielleicht auch. Aber vielleicht ist es bei den Frauen anders, ich weiss nicht.
Ich glaube, man kann es so sagen, die besten, die grössten Talente, die spürst du wie fast ein bisschen böse gesagt von allein irgendwann ganz führen, sofern sie natürlich überhaupt mal die Mittel haben, um sich ein Team finanzieren und überhaupt mal in den Weltcup kommen. Da brauchst du wahrscheinlich dann nicht die besten Trainer von der Welt, um aus denen dann die besten Skifahrerinnen und Skifahrer zu machen. Die werden ihren Weg finden. Aber, um nochmal aufs andere zurückzukommen, es ist natürlich viel einfacher, wenn du einfach kannst sagen, okay, wir haben jetzt da wieder so einen Rohdiamant, da tun wir auch alle Mittel drauf, verwenden, die wir auch im Skiverband haben, unterstützen auch ein mögliches Privatteam noch mit allem Möglichen. Die Person, die kann jetzt alles auf sich ziehen. Und wir haben in der Schweiz eine Breite, wo man auch stolz drauf ist, wo dann aber auch darum geht, die mitzuziehen. In der Hoffnung, dass dann eine von 20, 30 dann vielleicht so gut wird. Und es ist ein enorm schwieriger Spagat, das zu machen, weil es gibt ja auch immer wieder Beispiele von, ja, also wir haben jetzt die Beispiele gehabt von Tommy Tummler, wie alt war er, als er seinen ersten Weltcup Rennen gewonnen hat? Also weit über 30. Jetzt haben wir sie in Österreich auch gerade wieder gehabt mit dem Steffen Brennsteiner. Ja, wenn sie dann zu früh rauskugelst und sagst, das wird eh nichts, sind das vielleicht dann genau die späteren Sieger. Ja, also ich bin froh, dass ich da keinen Trainingsplan muss schreiben, wie man das jetzt genau machen will, dass dann wirklich die Besten da sind.
Unbestritten ist, du musst, wenn du von einem Athlet oder von einer Athletin überzeugt bist. Also nehmen wir mal jetzt wieder die Stefanie Grob, oder? Jetzt 21, mit 19 zweimal Junioren-Weltmeisterin, mit 21 oder 20 nochmal Junioren-Weltmeisterin. Ja, es kann sein, dass sie bis 24 immer noch nicht wirklich den Durchbruch geschafft hat. Aber die kann garantiert Skifahren, sonst hätte sie das bei der Junioren-WM nicht können umsetzen. Und wenn du überzeugt bist, dann musst du halt an einer Athletin und an einem Athlet auch Zeit geben. Natürlich, unsere Erwartung ist immer Junioren-Weltmeister, Hechler, Grob.
Man erwartet das, Hildbrand. Wie man Marc Odermatt.
Jetzt muss es gerade weitergehen. Nächster Schritt. Oder nächster Schritt ist Weltcup unter die ersten 10. Dann nachher Podest, dann Sieg, dann Weltmeistertitel, Olympiasieger und so weiter. Ja, es geht unterschiedlich lang. Die Julia Scheib, die jetzt 2 Riesenslaloms schon gewonnen hat für Österreich in dieser Saison. Ich glaube, 27. Es müssen 27 werden. Es ist nicht mal wahnsinnig alt, aber gleich, da sind vielleicht gewisse auch schon mal ein bisschen ungeduldiger geworden. Und, ja, ich glaube, die Entwicklung kann in einem Privatteam sicher schneller gehen. Aber ich glaube nicht, dass der Marc Odermatt besser wäre, wenn er in einem Privatteam gewesen wäre. Er sagt, er betont ja immer wieder, er braucht das, die Mannschaft. Ist auch sehr typenabhängig. Kommt auch extrem darauf an, wie du sozialisiert worden bist im Skisport. Also wenn du, die Lara Gut hat doch von Anfang an schon praktisch alles mit ihrer Familie gemacht. Training und so weiter. Andere sind dann halt mehr in einem Club angehörig gewesen und haben sich dort sehr wohl gefühlt. Dann gibt's eben Athletinnen, Kulturi, wo eigentlich in Italien gross geworden ist und dort in diesen Verbandsstrukturen nicht zu Gang gekommen ist, dann Albanien Privatteam, ist ja klar. Also in Albanien hast du keine riesige Skimannschaft hinter dir oder neben dir. Ja, also aber ich glaube, du kannst sicher eben punktuell ein bisschen besser arbeiten, die Entwicklung schneller vorantreiben, aber vielleicht ist es auch nicht wirklich immer das Nachhaltigste.
Und ja, vielleicht tut es ja zwischendurch auch wieder gut, wenn nicht nur so Serien sind, gibt so grosser Erfolg, um auch wieder ein bisschen demütiger werden, weil ja, man neigt dann im ersten Moment schon auch dazu, um alles wahnsinnig schlecht zu reden. Ja, wir haben Zeiten gehabt, da haben wir in Adelboden noch irgendwie einen Fahrer, glaube mit dem Gino Gaviezl, der immer noch fährt, im zweiten Lauf gehabt. Jetzt hat es ja immerhin, im zweiten Lauf, jetzt hat es ja immerhin gewisse Leute da, die das hat, natürlich, es ist wenig, aber es ist jetzt nicht, ja, jetzt ist es ein Hechler bei der Frau, hat es jetzt in Nordamerika auch Sue Piller, wo zweimal das geschafft hat. Es ist nicht gar nichts da, das heisst, es ist immerhin eine Basis da, aber es ist erschreckend wenig da, für das, dass man ja bis Wischi gesagt hat, das, was uns dort eben passiert ist, dass wir nach so grossen Umbrüchen quasi bei Null stehen, das darf uns nie mehr passieren. Und an dem müssen sie sich auch ein bisschen messen lassen, weil sie haben auch gesagt, das wird uns nicht nochmal so passieren. Und mir ist nicht ganz so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, sie haben jetzt da den heiligen Gral gefunden, wie ein Superskifahrer nach dem anderen kommt. Kann man sagen, es geht nicht? Oder man ist halt gleich noch nicht so perfekt aufgestellt, wie man es vielleicht müsste sein, dass das dann noch besser geht?
Also man kann glaube feststellen, wir sind in einer kleinen Krise, wenn wir da den Mathe ausnehmen. Aber positiv können wir bei den Frauen vielleicht doch schon noch sagen, so Gamirasch zum Beispiel, durchaus
ja,
auch
ja, Volkser. Sicher, aber wir haben schon letzte Saison geschrieben, Gamirasch ist die Schweizer Antwort auf Michaela Schifrin. Die kann noch mehr. Also das ist okay, was sie bis jetzt gezeigt hat, aufgrund von ihrem Potenzial. Jetzt kommt aber noch dazu Hüftprobleme und so weiter. Also sie hat einen Podestplatz im Slalom, dritte, zweimal vierte im Riesenslalom. Das ist voll okay. Aber ich bin überzeugt, Gami Rast hat das Zeug für eine Seriensiegerin. Und das ist sie noch nicht. Aber meiner Meinung nach kann sie das werden.
Ja, ich glaube, wenn man ihr zuschaut beim Skifahren, dann weiss man das sofort, dass das so ist. Bei ihr ist jetzt, glaube ich, wirklich die Verletzungsgeschichte, die Hüfte, das scheint ja doch gröber zu sein, als man vielleicht gedacht hat. Sie, wie man hört, kann sie ja zwischendurch kaum trainieren. Sie schafft es dann irgendwie, sich für Tränen überwinden. Wahrscheinlich auch mit viel Schmerzmittel. Und so dort wieder den letzten Wille zu zeigen. Also sie bringt das Zeug mit, auch eben den Willen für die Sieg. Sonst vielleicht ein anderer wäre vielleicht mit diesen Schmerzen nicht dort, wo sie ist. Und sie fährt doch sehr weit vorne mit. Drum. Aber das ist wie... Ja, wir hätten. Es ist einfach nur ein Konjunktiv. Also,
ja, das ist jetzt wirklich Pech. Dass ich bedauere es extrem wegen der Gamirast. Weil ich hätte mir wirklich gewünscht, die startet total durch die Saison. Das Zeug hat sie und wird sogar vielleicht erste Versuche unternehmen im Super-G. Weil wenn sie mal um den Gesamtwelt mitreden, dann braucht sie dritte Disziplin. Und ja, aber ich glaube, im Moment sieht jetzt Pire mehr aus, um die Saison einfach irgendwie überstehen. Möglichst gut überstehen. Aber ja, ob da eine Entwicklung die Saison möglich ist, weiss ich dann nicht. Oder?
Vielleicht zum Abschluss von dieser Podcast-Folge, gibt es noch Hoffnung für uns, dass wir eine Nationenwertung doch noch gewinnen?
Ich wage mich da jetzt auf den Ästus und sage, nein, ich glaube, der Zug ist schon fast abgefahren. Natürlich, es kann sich ja auch wieder schwere Verletzung im österreichischen Team passieren und dann plötzlich fallen dort auch wieder grosse Punkte weg. Aber sie haben jetzt doch auch eine Breite, die an guten Punktfahrer gerade im Moment aufgestellt, wo wir Stand jetzt nicht haben. Der Winter ist noch lang, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, das wird enorm schwierig, weil ein Marco Odermatt allein so viele er kann richten, das kann er nicht richten. Selbst wenn er weiterhin mehr als oder jedes zweite Rennen von der Saison gönnt, ja.
Frost, was denkst du?
Nicht in dieser Saison. Also, nein, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja. Es ist so, aber du schau, es ist, das ist eine von mehreren Wertungen in dieser Saison. Wenn dann die Österreicher die Nation, ja, dann gewinnen sie halt die Nationenwertung. Wenn wir dafür ein paar Olympiamedaillen mehr holen als sie und der Gesamtweltcup, wie gesagt, eben bei den Männern, der ist für mich, ich bin Modamat, ich sehe jetzt auch nicht so, dass jetzt eine Österreicherin sollte den Gesamtweltcup gewinnen. Also,
wird wahrscheinlich Michaela Schifrin sein, oder?
Höchstwahrscheinlich, ja. Und ja, also, darum, komm.
Ja, es ist, die Fahrerinnen und Fahrer selber sagen ja, es ist eine Funktionärs- und Fanwertung. Also ihnen ist das ja eigentlich ziemlich schnuppe, ob jetzt da die Schweiz Ersten oder Zweiten ist, solange ihre Saison gut ist. Hat schon ein bisschen etwas, aber gleich für uns Fans, für uns, die zuschauen daheim, ist es natürlich gleich lässig, auch dort drauf zu schauen, weil es ist ja irgendwie schon cool gewesen, nach so vielen Jahren, jetzt ein paar Jahre die Schweiz-Nation Nummer 1 zu sein. Und ganz gratis, wenn wir das ja schon nicht wieder abgeben. Darum, für uns wäre es schon cool, aber ja, wenn wir am Schluss dann die Olympischen Spiele mit 4 Goldmedaillen beendet und Franz hat es auch gesagt, oh, die gehen wieder den Gesamtweltcup, da gibt es noch ein paar Kugeln mehr, ist ja, glaube ich, völlig egal, ob Zweiter bist du im Nationencup.
Ja, eben, und jetzt hat dann Dodi den 50 Sieg, oder? Und nachher, ja, bei 55 hat er den Tomba eingeholt und irgendwann nimmt er den Kurs auf den Stemmark und ja. Also, es gibt immer noch genug Sachen, wo wir uns daran freuen können, wenn es um Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer geht. Von dem her, so düster ist es nicht, aber ja, es ist eine kleine Mini-Krise, sage ich jetzt mal.
Okay, dann nehmen wir doch das schon. Es ist eine Mini-Krise. Danke vielmals für die Diskussion. Merci Frosso, merci Mäden.
Danke, gerne.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen. Die könnt ihr abgeben in der Podcast-App von eurer Wahl. Ihr könnt eine Sternchen geben, könnt einen Kommentar schreiben und ihr könnt uns auch ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster kommt nächsten Montag wieder. Bis dahin gibt es aber weitere Podcasts zum Hören auf eure Ohren. Die findet ihr auf chmedia.ch/podcasts. Ich wünsche euch eine sehr tolle Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.